Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Die Polizei sprach von mehreren hundert Teilnehmern, die Veranstalter von 5000. In Stuttgart hatte am Samstag mal wieder die Initiative Querdenken zu einer Kundgebung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung aufgerufen. Dabei gab es einen sehr ungewöhnlichen Redebeitrag von dem Kabarettisten Florian Schröder. Ungewöhnlich, weil Florian Schröder die Erwartungen des Publikums ganz und gar nicht erfüllen wollte. Er nämlich hielt ein Plädoyer fürs Maskentragen und für die Vernunft.
Ich beleidige euch nicht. Ich behaupte nicht, ihr seid alle Idioten, Verschwörungstheoretiker, alles Quatsch. Ich stelle mich hier hin und rede mit euch und sage euch, ich bin der Überzeugung, dass wir eine sehr gute, sehr bunte Presselandschaft haben und dass wir ein sehr gutes Grundgesetz haben, dass wir in einem Land leben, in dem uns viele andere Länder beneiden, dass wir darin leben. Auch wenn die Regierung Fehler gemacht hat. Das ist meine Überzeugung. Und das müsst ihr aushalten.
Jetzt ist er zu Gast im Kompressor. Herzlich willkommen, Florian Schröder.
Hallo.
Sie haben sich gleich mit Ihrem ersten Satz klar positioniert. Der nämlich ging so.
Vielen Dank für diesen warmen Applaus. Vielen Dank, mein Name ist Schröder. Ich komme aus dem Mainstream.
Damit waren ja im Grunde alle Unklarheiten beseitigt. Mit welchen Reaktionen hatten Sie auf dieses Outing gerechnet?
Ich hatte bewusst die Rede so gebaut, dass sie im Grunde dialektisch läuft. Das heißt, ich wollte nicht rausgehen und irgendjemanden beschimpfen. Ich wollte auch nicht rausgehen und provozieren und oder mich anbiedern. Ich wollte immer so hin und her. Ich wollte auch immer wieder ein bisschen Futter geben, weil es ja auch Dinge gibt, die Demonstranten dort sagen, die in der Sache richtig sind, aus denen sie aber in meinen Augen falsche Schlüsse ziehen oder aus denen sie dann etwas machen, was nicht stimmt. Beispielsweise, das würde die Mainstream-Presse verschweigen, aber viel von dem, was ich auch kritisiert habe und kritisiere an dem, was gelaufen ist in Corona-Zeiten, steht überall in der sogenannten Mainstream-Presse. Und insofern habe ich das bewusst so aufgebaut, dass Sie mich am Anfang hoffentlich mögen, indem ich ein paar klassische Kabarett-Scherze eingebaut habe, um dann immer weiter davon wegzugehen und um dann zu gucken, ob wir zusammen die Prüfung bestehen können, dass wir für Meinungsfreiheit sind. Und die haben wir ja dann nicht so bestanden.
Das würden Sie nämlich genauso auch einschätzen, ne? Es gab durchaus Applaus, es gab aber auch viele Buhrufe. Also dieser Versuch, das Publikum davon zu überzeugen, auch ihre Ansichten zur Corona-Pandemie anzuerkennen, die gingen nicht so richtig auf, oder?
Nee, es wurde sehr schnell gebuht und ich habe dann ja auch gesagt, ja Leute, wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr mir doch zuhören. Also Meinungsfreiheit heißt ja auch zunächst mal das anhören, was einem vielleicht nicht gefällt oder was einem, was man nicht mag, was man für falsch hält. Und dann rief einer rein, ja buhen ist auch Meinungsfreiheit. Das stimmt natürlich, aber der Unterschied ist, Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht, jemanden anzuschreien und buhen ist ja nichts anderes als ein kollektives Schreien, sondern Meinungsfreiheit heißt ja, dass man sich erst nur was anhört und danach eine Gegenposition formuliert oder seinen eigenen Standpunkt klar macht. Und insofern habe ich dann doch gesehen oder hatte sehr stark den Eindruck, dass man doch Meinungsfreiheit in diesen Kreisen vor allem dann möchte, wenn sie dem entspricht, was man sowieso schon immer gedacht hat. Und damit sind natürlich Menschen, die diese Demo organisieren oder dorthin gehen, nicht allein. Ich fürchte, dass das Grundproblem unserer Gesellschaft in der Gegenwart ist, dass wir alle, die sind wahrscheinlich nur ein Spiegel, ein Zerrspiegel von uns allen, dass wir alle nur noch die Bestätigung unserer eigenen Filterbubble suchen.
Wie sind Sie eigentlich auf diese Veranstaltung geraten? Das ist ja eigentlich erstmal nicht Ihr Publikum.
Das stimmt. Ich bin dahin geraten, weil man mich eingeladen hat. Hintergrund war, dass der NDR mein Soloprogramm aufgezeichnet hatte und ich hatte dann eine neue Nummer gemacht, wo ich quasi einen Verschwörungsideologen persifliert habe. Es lief immer so an der Grenze zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Wahrheit und Wahnsinn und ich habe diese Figur gespielt und die wurde dann doch von vielen aus dem Milieu dort ernst genommen und die Ironie, die Satire darin wurde nicht so gesehen, wie ich sie gesehen habe. Unter anderem bekam ich dann eine Anfrage von Querdenken 711, das sind die Veranstalter in Stuttgart und auch die der Demo in Berlin eine Woche vorher. Die fragten mich, ob ich nicht bei ihnen auftreten wollte. Ich sei ja jetzt offensichtlich auch bei ihnen angekommen und ob ich jetzt nicht wirklich die Fronten mal wechseln will. Und da ich ein freundlicher Mensch bin, dachte ich, probier es aus, geh doch da einfach mal hin und guck mal, wie es da so ist, wenn du da deine eigene Agenda verfolgst. Denn wir haben ja eigentlich das gleiche Ziel. Wir sind bedingungslose Verfechter von Meinungs- und Pressefreiheit. Freiheit.
Die Veranstalter von Querdenken 711, die danken Ihnen auf Ihrer Seite nochmal für Ihren mutigen Auftritt. Was für Reaktionen haben Sie seit Ihrem Auftritt sonst noch erhalten, erfahren?
Da ist alles dabei. Also es gibt tatsächlich sehr viel Zustimmung, was mich natürlich sehr freut. Es gibt natürlich auch viele, die das schrecklich finden und die das widerlich finden und wie kann man da auftreten und da die Menschen auch noch sich über sie lustig machen, was ich ja natürlich auch getan habe, aber nicht in der Art und Weise, dass ich sie beleidigt habe. Das ist alles dabei und das gehört natürlich auch dazu. Ich meine, das ist letztlich eine Kunstaktion gewesen. Ich bin Satiriker und ich habe die Gelegenheit genutzt, die ich in diesem Moment hatte und die auch nur ich hatte. Weil als Journalist oder als Journalistin eines Senders oder der sogenannten Mainstream-Presse können Sie da nicht hin, ohne ausgebuht zu werden. Da kriegen Sie keinen Satz über die Rampe. Als Politiker wird es auch schwierig. Und da ich diese Anfrage hatte, hatte ich diese Chance. Und das ist die Aufgabe von Satire, zu irritieren. Und das war eigentlich mein Ziel.
Florian Schröder, würden Sie zu einer vergleichbaren Veranstaltung nochmal gehen? Würden Sie das nochmal probieren?
Nee, das hätte ja den Effekt nicht mehr. Also das ist ein bisschen, wenn ich mal kurz feuilletonistisch werden darf, das Problem der Publikumsbeschimpfung von Peter Handke. Also das funktioniert genau beim ersten Mal, weil alle denken, wieso beschimpft er jetzt das Publikum? Und beim zweiten Mal kommen die Leute, um zu sehen, wie macht er es dieses Mal? Und das ist nicht der Sinn der Sache und das kann auch ein zweites Mal dann nicht funktionieren. Dann wäre es Teil einer Agenda, dass ich sagen würde, ich möchte dorthin, weil ich jetzt da wirklich Erziehungsarbeit leisten will oder weil ich die bekehren möchte. Und Das ist dann auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja nicht Volkspädagoge, sondern ich bin Satiriker.
Florian Schröder, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Im deutschsprachigen Raum gehört die Band Japanik zu den ganz Großen in Sachen Diskurspop. Kluge Texte und coole Musik zeichnen die Band aus, die sich vor 15 Jahren im österreichischen Burgenland gegründet hat und inzwischen in Berlin ansässig ist. Hier zum Beispiel im Song Libertatia.
Wir sind es immer, Libertatia.
Der Schlagzeuger von Japanik heißt Sebastian Janata und der hat jetzt seinen ersten Roman geschrieben. Herzlich willkommen im Kompressor.
Schönen guten Tag, hallo.
Die Ambassadorin heißt ihr Roman und man kann ohne Übertreibung sagen, dass der ein völlig neues Genre aufmacht, den feministischen Heimatroman nämlich. Sind Sie eigentlich mit diesem Label einverstanden?
Ja, ich habe das jetzt schon öfters gelesen. Ich bin ein überzeugter Unterstützer des Feminismus. Für mich ist das eine gesellschaftliche und politische Strömung, die irgendwie das Potenzial in sich trägt, unser Gesellschaftssystem nachhaltig zum Besseren zu verändern. Für alle. Mhm. Deswegen finde ich das gut, wenn der Begriff Feminismus fällt. Andererseits ist natürlich die Frage, ob ich in einem patriarchalen System, in dem wir leben, ich stehe auf der Seite der Profiteure und ich glaube, insofern ist es auch unmöglich, was Feministisches zu schaffen. Für mich.
Ja, also ich finde, das ist hier auf erzählerische Weise absolut gelungen. Aber lassen Sie uns nochmal der Reihe nach anfangen. Erstmal zur Geschichte selbst. Also Ihr Romanheld, Hugo Navratil, der fährt zu einer Beerdigung zurück in seine Heimat, in die tiefste österreichische Provinz, auch hier das Burgenland. Und das ist eine Gegend, die dieser junge Mann sehr gern hinter sich gelassen hat. Auch er lebt jetzt in Berlin. Wer ist dieser Hugo und was für eine Jugend hat er da ungefähr verlebt?
Eine Jugend, in der er sich nie verbunden, nie connected gefühlt hat zu diesem Ort. Und das hat sich bis in sein Erwachsenenalter nicht geändert. Jetzt ist er wieder da. Er ist mit Anfang 30 und sieht, dass er sich noch immer genauso unverbunden fühlt wie schon seit jeher.
Sie beschreiben diese Heimatregion, das Burgenland, unter anderem mit folgenden Worten: Hinter den Vorhängen verstecken sich zu jeder Tageszeit neugierige Augenpaare, hungrig auf jedes noch so kleine Zeichen Leben. Jeder Schiss, den eine vorbeischwirrende Fliege vor der Fensterscheibe fallen lässt, ein Ereignis. Trotzdem, echtes Provinzbashing betreiben Sie hier nicht. Das wäre ja einfach unter Unterhaltung gewesen. Sie schreiben aber eben auch, Hugo kennt alles und weiß nichts über sein Dorf. Es gibt da jede Menge Rätsel und die bleiben auch.
Das stimmt, ja. Also Sie haben jetzt auch, ich würde sagen, die fieseste Stelle zitiert. es fällt auch viel Nettes über diesen Fleck Land im Text.
Ja.
Ich hab versucht, nicht allzu viel, so Sie nennen es Provinzbashing, reinzubauen, weil ich finde, es braucht jetzt auch nicht unbedingt so das 100. Thomas Bernhard Wannabe. Und das könnte ich auch nicht, glaube ich. Und deswegen habe ich versucht, das ein bisschen zu vermeiden.
Wir begegnen da jeder Menge sehr, sehr toller, skurriler Figuren. Es geht los mit der Beerdigung von Onkel Beppo. Das ist so eine Art Ziehopa für diese Hauptperson. Das ist ein sehr trinkfester Jäger und waffennah gewesen, der auf diesen kleinen Hugo und seine Schwester aufpassen sollte und der ziemlich ungewöhnliche Beschäftigungen im Portfolio hatte. Also da lässt er zum Beispiel diesen kleinen Hugo bereits, ich glaube mit 3 Jahren, seine Waffen, seinen Bärentöter und die ganzen Pistolen reinigen. Und ich habe gelesen, das ist eine Geschichte, die Sie selbst so oder so ähnlich in Ihrer Kindheit auch erlebt haben. Stimmt das?
Das ist korrekt. Das ist eine der wenigen Dinge, die aus meiner Biografie wirklich direkt eingeflossen sind in die Geschichte. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern, aber die Schilderungen meiner Mutter sind sehr lebhaft, als sie mich einmal von meinem Großvater abgeholt hat. Und ich war 3 Jahre alt und habe so ein riesiges Jagdgewehr gerade poliert, erzählt sie. Sie ist daraufhin natürlich vollkommen zu Recht durchgedreht, weil das kann man ja nicht bringen. Ja, aber diese Geschichte ist wahr.
Die Ambassadorin, das ist ihr erster Roman, aber vor 4 Jahren, da gab es schon mal gemeinsam mit ihrer Band die Japanik-Memoiren, Futur 2, im Verbrecherverlag ist das Buch erschienen. Sind Sie da so plus minus auf den Geschmack gekommen, auch zu schreiben?
Tatsächlich, ja. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt nie so richtig für ein Projekt geschrieben oder für eine Idee geschrieben und bin dann wirklich so ein bisschen reingekippt auf diese Schreibsache damals an der Arbeit zu Futur 2. Mhm. Allerdings hätte ich mir damals jetzt noch nicht zugetraut, auch einen Langtext zu schaffen.
Ja, das Ganze ist ja eben am Anfang so eine Art Familiensaga. Aber dann tauchen bei dieser Beerdigung von besagtem Onkel Beppo 2 sehr mysteriöse Frauen auf. Das wird dann so eine Art Thriller. Die suchen eine antike Flinte und führen den Hugo schließlich auch auf die Spuren so eines geheimen Frauenbundes. Also man könnte sagen, halb Thriller, halb feministische Feier des Matriarchats. Immer sehr hübsch durchsetzt von dieser gehörigen Portion wirklich subversiven Humor. Wie klar war Ihnen eigentlich selbst beim Schreiben, wohin die Reise inhaltlich geht?
Ich bin sehr intuitiv rangegangen, was man bestimmt auch merkt, wenn man den Text liest. Ich hatte so einen Aufbau für das erste Drittel des Buches und der Rest ist so gewachsen. Ich sage immer gerne, das klingt ein bisschen kitschig, aber ich sage immer gerne, dass die Geschichte auch an sich selbst ein bisschen mitgeschrieben hat.
Apropos Kitsch, im Abspann zum Buch schreiben Sie so schön: Ich danke meiner Mutter und der Gruppe Japanik für mein Leben. Das ist sehr, sehr, sehr schön, ein sehr schönes Kompliment. Warum verdanken Sie der Band Ihr Leben?
Weil ich ohne meiner Gruppe irgendwie mein Leben hätte nicht die Richtung genommen, die es genommen hat, als ich zur Gruppe Japanik gekommen bin. Ich bin raus aus dem Burgenland gekommen, ich habe endlich was gefunden, was ich machen möchte, was mir Spaß macht und was ich verfolgen will. Und seit ich 17 bin, bestimmt die Gruppe Japanik mein Leben bis vor kurzem. Und somit dachte ich mir, der Dank wäre angebracht.
Sebastian Janata, wir danken ganz herzlich. Der Debütroman Die Ambassadorin des Japanik-Schlagzeugers ist soeben bei Rowohlt 100 Augen erschienen. Der Band hat 320 Seiten und kostet 22 Euro. Schönen Tag für Sie.
Ebenso. Vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Kulturrat hat einen Forderungskatalog für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien vorgelegt. Darin spricht sich der Spitzenverband der Kulturverbände unter anderem für anonymisierte Bewerbungsverfahren, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Offenlegen von Honorar- und Gehaltstabellen sowie eine paritätische Besetzung bei Berufungskommissionen an Universitäten aus. Nach wie vor bestehe ein erschreckend großer Unterschied im Einkommen von Künstlerinnen aller Sparten im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, konstatiert der Verband. Die Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft müssten in diesen Prozess zu mehr Gerechtigkeit direkt eingebunden werden. Bereits bei der frühkindlichen Bildung müssten gesellschaftliche Stereotype und Rollenklischees abgebaut werden. Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai ist auf Grundlage des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Dieses erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen mit bis zu lebenslangen Haftstrafen gegen Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen. Laut einem seiner Mitarbeiter werde Lai eine mutmaßliche Verschwörung mit fremden Mächten vorgeworfen.
1995 gründete Lai die Tageszeitung Apple Daily, bis heute das wichtigste Sprachrohr des prodemokratischen Lagers in Hongkong. Er werde weiterkämpfen bis zum Schluss, sagte Jimmy Lai noch Anfang Juni im Gespräch mit der ARD, egal was Chinas Führung mit ihm vorhabe. Das von der Staats- und Parteiführung in Peking auf den Weg gebrachte Sicherheitsgesetz bezeichnete er dabei als schockierend. Das Gesetz werde Hongkong zerstören.
Die tunesische Bloggerin Emna Chargui ist nach Deutschland geflohen. Das bestätigte sie auf ihrem Facebook-Profil. Chargui war im Juli zu 6 Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf ihrem Profil ein Foto einer Koronasuche geteilt hatte. Diese Persiflage einer Koransuche thematisiert die aktuelle Pandemie. Daraufhin wurde Chargui wegen Aufrufs zu Hass zwischen den Religionen verurteilt. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International hatten das Urteil scharf kritisiert und zu einer Revision aufgerufen.
Als 2006 ihr Comic Affentheater rauskam, galten Florent Rupert und Jérôme Mulot bereits als die jungen Wilden des französischen Autorencomics. Warum? Weil sie mit krudem Humor, mit kratzigem Strich und mit knackigen Dialogen die Kunstform Comic regelrecht aufgemischt haben. Jetzt ist ganz neu auf Deutsch ihr Band Die Perineum-Technik erschienen. Es geht grob in der Geschichte um die Liebe in Zeiten des Internets, um Sex per Skype und die Brüche zwischen virtuellem und realem Leben. Barbara Buchholz hat den Band für uns gelesen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Worum geht's genau in diesem Buch und was ist diese Perineum-Technik eigentlich?
Also es geht in dem Comic zunächst um den Videokünstler J.H., der seine kreativsten Zeiten so mehr oder weniger hinter sich hat und viel Zeit auf einer Dating-App verbringt. Über diese App lernt er Sarah kennen. Die beiden treffen sich dann regelmäßig zum Sex per Skype und leben virtuell ihre Fantasien aus. Soweit so gut, aber J.H. ist so fasziniert von Sarah, dass er sie unbedingt zu einem Date im Real Life überreden möchte. Sarah hält ihn aber auf Distanz, lädt ihn dann aber plötzlich zu einem Swinger-Dinner ein, so eine bizarr schlüpfrige Veranstaltung mit Maskenpflicht, nur um anschließend wieder auf Tauchstation zu gehen. Und bevor sie ihn dann sozusagen wieder stehen lässt, legt sie ihm eine bestimmte Technik ans Herz, nämlich die Perineum-Technik. Damit erklärt sie ihm, könne er durch eine bestimmte Muskelanspannung sein Stehvermögen erhöhen. Oh. Und die nächsten Monate hat J.H. dann sehr viel Zeit, das zu trainieren, was ihm aber dann nicht so richtig gut bekommt.
Ich habe gerade angekündigt oder behauptet, Rupert und Mulot würden so als besonders wilde, auch wirklich sehr einfallsreiche Comiczeichner gelten. Macht sich das in diesem Werk dann auch zeichnerisch nochmal so bemerkbar?
Ja, finde ich schon, was die Zeichnung, also die Grafik angeht. Also die beiden experimentieren ziemlich mit den Mitteln des Comics. Also ein Beispiel sind die Panelrahmen, die sie dann in Wellen setzen, wenn es sich um die virtuelle Welt handelt und in geraden Linien, wenn es im realen Leben spielt. Rupert und Mulot, also beide schreiben und zeichnen immer gemeinsam, das ist jetzt nicht getrennt. Die finden außerdem hier ziemlich metaphorische Bilder, gerade für die Sexszenen, also da ist gar nicht so viel explizit. J.H. und Sarah stürzen sich da zum Beispiel wiederholt von einem hohen, schmalen Monolithen. Das ist dann auch in so hohe, schmale Panels gezeichnet. Im Fallen ritzen sie dann mit einem Säbel und einem Degen jeder eine Linie in diesen Monolithen. Und diese Linien, die schlängeln sich an der Wand ab hinunter und treffen und entfernen sich wieder. Und am Ende stürzen die beiden dann ins Wasser und es platscht und es fliegen große Wassertropfen auf. Also ja, viele Bilder, die sie da verwenden. Und außerdem ist das Ganze noch schön koloriert von Isabelle Merlet. Die hat eine Farbpalette, die diese Szenen so richtig zum Leuchten bringt.
Kann ich bestätigen. Ich habe den Band jetzt hier gerade in der Hand und blättere durch. Wie gefällt Ihnen der Erzählstil? Wie würden Sie den beschreiben?
Der gefällt mir gut, weil ich da die Verschränkung von Bild und Text sehr gelungen finde. Also es gibt überhaupt keine Kommentartexte oder Erklärungen. Die Erzählung funktioniert halt über die Zeichnungen und die Dialoge. Und diese Dialoge sind entweder in den Sprechblasen oder auch so grafisch abgesetzt in Form von Kurznachrichten. Über diese Dialoge und auch Geräusche mischen sich auch diese beiden Welten. Also zum Beispiel stehen dann plötzlich so kleine Beeps in Sprechblasen neben der Wellenspur dieser Klingen, wenn während dieses virtuellen Sturzes dann plötzlich das echte Handy klingelt und dann die Szene so kippt von einer Ebene in die anderen. Was ich auch gut gelungen finde, sind die Dialoge. Die wirken halt, die sitzen genau und wirken so wie aus dem Leben gegriffen und auch gar nicht gekünstelt.
Frau Bohr, täusche ich mich oder ist da dann aber trotzdem noch so ein kleines Dennoch, was Ihnen irgendwie an dieser Geschichte nicht gefallen hat?
Ja, also wie gesagt, die Grafik und der Erzählstil, wie es gemacht ist, gefällt mir gut, aber irgendwie finde ich diesen Plot nicht so richtig interessant und auch die Figuren nicht. Die, finde ich, bleiben eher persönlichkeitslos. Es kann sein, dass es an der doch eher männlichen Perspektive von Rupert und Mulot liegt, dass ich mich nicht so richtig auf diese Geschichte und die Figuren einlassen kann. Wir lernen diese Figuren quasi nur aus der Perspektive dieses coolen, aber irgendwie auch selbstmitleidigen Videokünstlers kennen. Also da ist dann diese emotional distanzierte Sarah, die verständnisvolle Assistentin, dann der schwule Kollege zum Ausheulen, also alles so ein bisschen klischeehaft. Also ich würde sagen, so grafisch echt schöne Ideen, aber die Story ist dann irgendwie doch eher banal.
Sagt die nicht vollständig überzeugte Comic-Expertin Barbara Buchholz über die Perineum-Technik von Rupert und Mulot. Erschienen bei Reprodukt. 102 Seiten kosten 20 Euro. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Fundstück.
Es gibt einen Plan und es gibt keinen Plan. Wenn Donnerstagnacht auf KPFA in Berkeley die Radiosendung Over the Edge beginnt, öffnet sich seit 1981 die Tür zu einer anderen Welt. Kunstfiguren wie Pastor Dick oder der Weatherman führen durch thematische Sendungen. Sie sprechen mit Anrufern, werden von Störgeräuschen unterbrochen oder haben auch mal einen Hall auf der Stimme. Und immer wieder gibt es Fragmente aus Radio, Fernsehen oder YouTube. Mit Over the Edge hinterfragt das Kollektiv Negativland gesellschaftliche Entwicklungen und hat zudem einen Maßstab für experimentelles Radio gesetzt. Zwischen 1982 und 1984 gehörte auch der Clorox Cowboy zur Crew.
KPFA, KPFB in Berkeley and KFCF in Fresno. Now it's time for the Clorox Cowboy.
K6. KZI, KB6YA.
Yo, did you try 5-2 early, over?
There's Uncle Bill right now.
You come in fine, but by golly, I just couldn't get to you.
No one can ever get through to Bill.
Una cosa solo. Son Pichale. Maracam.
The radio or other radio?
Si, si, si.
Bright are
the stars that shine, dark is the sky.
Wake up.
Bright are the stars that shine, dark is the sky. Bright are the stars that shine, dark is the sky.
Stop.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. But since we've no place to go, let it rain, let it rain, let it rain. Let it snow.
Let it
but
snow.
But here it just rains.
Das Kollektiv Negativland, ein Fundstück unseres Soundjägers und Sammlers Paul Paulun.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
Ahrensburg, das ist eine kleine beschauliche Stadt vor den Toren Hamburgs. Von hier aus pendeln viele zur Arbeit in die Millionenmetropole. Andere kommen gern mal her, um sich das historische Schloss anzusehen. Das wurde vor über 400 Jahren errichtet und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Was allerdings nicht alle wissen oder vielleicht auch nicht alle wissen wollen, Heinrich Karl Schimmelmann, der 1759 das Schloss kaufte und die Ahrensburg entscheidend mitgeprägt hat, der hatte sein Geld vor allem im Sklavenhandel verdient. Wie umgehen mit Rassismus und Kolonialvergangenheit? Jetzt ist die aktuelle politische Debatte auch in Ahrensburg angekommen. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet.
An einem Brückengeländer steht ein Pärchen und macht Fotos. Hinter ihnen verläuft ein Wassergraben. Ein paar Schritte weiter erhebt sich wie im Märchen das weiße Ahrensburger Schloss. Ob Ihnen der Name Schimmelmann etwas sagt?
Nein,
noch nie gehört.
Wo kommen Sie denn her?
Aus Lübeck, aber eigentlich aus Berlin.
Schimmelmann war einer der reichsten Männer in Europa im 18. Jahrhundert und hat lange dieses Schloss hier gehabt.
Wir sind nicht vorbereitet hergekommen, weil wir eigentlich eine Freundin hier besuchen und noch eine Stunde Zeit hatten. Es kann sein, dass meine Mutter mir das erzählt hat mit Herrn Schimmelmann.
Zwei typische Besucher. Aber zumindest für die Ahrensburger ist Heinrich Karl Schimmelmann keine unbekannte Figur aus irgendeinem Geschichtsbuch. Seine Geschichte ist eng mit der Stadt und dem Schloss verbunden. Wer sich im Eingangsbereich die Filzpantoffeln über die Schuhe zieht, stößt gleich im zweiten prunkvollen Raum schnell auf das Gemälde jenes Mannes, der das Schloss 1759 kaufte und wieder zum Strahlen brachte. Fröhlich, fast unschuldig schaut er einen an in seiner blauen Robe mit der weißen Schärpe. Doch unschuldig war der Mann nicht, wie inzwischen auch im Ahrensburger Schloss zu erfahren ist. Rund 1000 Sklaven schufteten auf Schimmelmanns Plantagen in der Karibik und machten den deutsch-dänischen Geschäftsmann steinreich, wie die SchlossbesucherInnen durch Audioguides einen extra Ausstellungsraum und einen neuen Schlossführer auf Papier erfahren können. Knappe 2 Kilometer weiter tritt Harald Jubilla aus seinem Wohnhaus. Ihn ärgert es nicht nur, dass im Schloss weiterhin ein Schimmelmann-Gemälde hängt, sondern vor allem, dass die ruhige Straße, in der er wohnt, mit den großen Einfamilienhäusern und den vielen Bäumen, bis heute nach Schimmelmann benannt ist.
Mir haben Leute gesagt, damals, zu Zeiten von Schimmelmann, war Sklavenhändler ein ganz normaler Beruf. Man müsste das eben mit den Augen der damaligen Zeit sehen. Nur ich kann es nur mit den Augen der heutigen Zeit sehen. Und ich antworte dann immer, unter Kannibalen war Kannibalismus auch gang und gäbe. Und trotzdem würde hier keine Kannibalenstraße in Ahrensburg benannt werden.
Ahrensburg sei eine Übernachtungsstadt. Und der Großteil der Menschen interessiere sich nicht für die Dinge, die hier geschehen. Es sei denn, sie seien selber betroffen, sagt der 76-Jährige, der seit mehreren Jahren den Blog Szene Ahrensburg betreibt.
Und wenn ich dann später gelesen habe, dass Schimmelmann seinen Sklaven ein Brandeisen in die Haut gedrückt hat, und wenn heute einer das irgendwo entschuldigt und sagt, ja, zu jener Zeit, dann kann ich das mit meiner Moral und meiner Ethik nicht nachvollziehen.
Dass die Ahrensburger Grünen vor einigen Wochen beantragt haben, alle Straßennamen der Stadt auf den Prüfstand zu stellen, begrüßt Harald Jubilla. Um Heinrich Karl Schimmelmann geht es auch immer wieder im historischen Arbeitskreis der Stadt Ahrensburg, der die Geschichte aufarbeiten und weitertragen will. 35 Personen gehören ihm an. Erster Vorsitzender ist Dirk Müller-Brangs, früher Geschichtslehrer an einem Hamburger Gymnasium.
Historisch gesehen lässt sich über Schimmelmann einiges sagen. Aber Ahrensburg ohne Schimmelmann wäre auch nicht denkbar. Ahrensburg wäre nicht so ohne Schimmelmann. Und Ahrensburg kann dankbar sein, dass Ahrensburg so ist, dank Schimmelmann. Und diese neue Bilderstürmer-Diskussion finde ich arg und nicht notwendig und übertrieben. Und sie hat ja bereits häufig stattgefunden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das alles hochkommt mit Namen.
Es ist eine Herausforderung für die Stadt Ahrensburg in der heutigen Zeit und war eigentlich immer eine Herausforderung für die Stadt Ahrensburg, mit der Familie Schimmelmann in Verbindung gewesen zu sein.
Angela Behrens hat über Heinrich Karl Schimmelmann ihre Doktorarbeit geschrieben und leitet das Ahrensburger Stadtarchiv.
Es hat Vorteile und Nachteile oder wie Christian Dein das geschrieben hat, es gibt Gewinn und Gewissen und jede Zeit hat auf diese Herausforderung eine eigene Antwort gefunden.
2010, als sich zum 250. Mal der Kauf des Ahrensburger Schlosses durch Schimmelmann jährte, verzichtete die Stadt auf eine Ehrung. Stattdessen organisierte Behrens eine Podiumsdiskussion, um kritisch auf die Vergangenheit des Kaufmanns zu blicken, der sogar den dänischen König mit Krediten versorgte. Zu der Frage, ob die Schimmelmannstraße umbenannt werden soll, will Behrens als Angestellter der Stadt nicht Stellung beziehen. Die Entscheidung treffe die Politik. Doch sei es nicht ungewöhnlich, dass Straßen immer wieder umbenannt würden.
Wenn Sie durch die Jahrhunderte blicken, gab es zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Helden und Heldinnen. Und es gab auch unterschiedliche Bewertungen, was gut und was schlecht ist. Und es gab auch unterschiedliche Themen, die den Menschen unter den Nägeln gebrannt haben. Und ich finde das lebendig und normal und vor allen Dingen auch für eine Demokratie völlig selbstverständlich, dass man sich immer wieder selber hinterfragt und in dem Moment, wo man das tut, natürlich auch die Weichen für die Zukunft stellt.
Aus Ahrensburg berichtete Johannes Kulms.